Hallo, liebe Schachgeflüster-Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir sind Melanie und Nicolas von Chessimi, durften auch schon selbst Teil des Schachgeflüster-Podcasts sein, nämlich in Folge 17. Und ja, sind total begeistert von diesem Herzensprojekt.
Ja, wir haben unser eigenes Herzensprojekt, das ist Chessimi, eine Online-Schachakademie mit Schachkursen von Eröffnung, Mittelspiel bis Endspiel und auch Schachpsychologie. Das Besondere daran, wir bieten unsere Kurse zum Download an. Man kann sie also herunterladen und offline auch unterwegs schauen und wir geben PGN-Dateien mit auf den Weg. Also abtippen braucht man bei uns nicht.
Also schaut doch einfach mal bei chessimi.com vorbei. Und wenn ihr dort was für euch findet, dann könnt ihr auch mit dem Code Schachgeflüster10 direkt 10% sparen. Also wir freuen uns auf euren Besuch und wünschen euch jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dem Podcast.
Ja, wir sind live. Herzlich willkommen zum 26. Live-Schachtalk der Chess Tigers. Und ja, erstmal sorry, dass wir hier heute nur zu zweit sind und nicht zu dritt, denn mein Co-Moderator Johnny Karlstedt ist noch auf der Autobahn von einem Schachspiel, kann heute leider nicht dazu stoßen. Aber das bedeutet mehr Redezeit für unseren Gast. Und ja, die kann er vielleicht sogar brauchen, denn er ist bekannt für seine Anekdoten. Und ja, deswegen sage ich erstmal herzlich willkommen, Dirk Paulsen aus Berlin. Hallo Dirk.
Ja, hallo auch. Ich habe einfach den Namen eingetippt, weil ich wusste nicht, ob ich jetzt bei Twitch überhaupt oder ob ich dann auch selber streame, weil da bin ich ja der Wettoper wieder, ne? Weil wir haben ja schon vorher ein bisschen gesprochen. Also ich will dich nicht jetzt unterbrechen oder aufhalten, aber da steht jetzt komischerweise der Name Wettoper, weil ich ihn eingetippt habe, ne? Und sonst wäre ich natürlich einfach nur Dirk. Okay.
Sonst wärst du nur der, genau. Also bei uns gehört zum guten Ton, dass der Gast so ein paar, zwei, drei Sätze noch bekommt, in denen er vorgestellt wird. Und das würde ich bei dir gerne machen, damit auch diejenigen, die dich nicht kennen, dich so ein bisschen besser kennenlernen. Du bist also FIDE-Meister, hast 2014 den Däne-Pokal gewonnen. Das ist sowas wie Pokal-Einzelmeisterschaft. Und du interessierst dich nicht nur für Schach, sondern auch für andere Spiele, zum Beispiel Backgammon oder auch chinesisches Schach. Das ist eine Leidenschaft, die du mit Robert Hübner auch geteilt hast, den du auch gut gekannt hast. Auch Chess 960 spielst du gerne, hast lange in der Schachbundesliga gespielt und ja, dein Lebensunterhalt verdienst du nicht mit Schach, sondern wie der Name Wettoper schon sagt, mit Sportwetten, insbesondere Fußball. Aber ich glaube, du hast auch mal Schachwetten angeboten, zumindest so rudimentär. Und du hast auch einen eigenen YouTube-Kanal, auf dem du deine ja, Partien analysierst und Begegnungen mit Schachpersönlichkeiten analysierst. Meine Abenteuer auf dem Schachbrett. Ja, ein bewegtes Schachleben, würde ich sagen. Oder nicht nur Schach.
Ja, also ich meine, die zwei, drei Sätze, die du jetzt meintest, dass ich sie über mich sagen könnte, die hast du jetzt wahrscheinlich alle schon genannt. Oder dachtest du jetzt, hätte ich noch viel Ergänzendes? Ich meine, natürlich kann ich auch 2 Stunden oder 16 Stunden reden.
Stimmt.
Und aber ich meine, es sind schon ein paar wesentliche Elemente drin. Tatsächlich mit dem chinesischen Schach, das stimmt nicht, aber wenn ich gleich dann sozusagen eine kleine Anekdote da einflechten darf, ob ich die in
Gerne, Mann.
meinem Video bezüglich Nicht-Nachruf auf Robert Hübner untergebracht habe, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich
Ja,
weiß nur,
da habe ich sehr.
dass ich ihn an seinem Geburtstag halt angerufen hatte, am 6. November halt 1999, würde ich sagen. Also es muss 99 gewesen sein. Und er hat dann an meinem Geburtstag, am 27. Januar 2000, hat er bei mir angerufen, ja. Und dann dachte ich halt, er revanchiert sich oder er weiß, ich war ganz erstaunt, ne, dass er meinen Geburtstag wusste oder so, ja. Und dann habe ich, Mensch, Robert, und das ist aber nett und so, ja, dass du an meinen Geburtstag gedacht hast, ach so, nee, Entschuldigung, das war gar nicht jetzt der Grund meines Anrufs, natürlich herzlichen Glückwunsch und so weiter. Und dann meinte er aber, ja, er wollte mich mal fragen, ob ich mich nicht auch für chinesische Schach, das war eigentlich der Anlass, dass er mich angerufen hat. Und dann musste ich ihm da mehr oder weniger die enttäuschende Auskunft geben, dass ich halt das nicht wirklich verfolgt habe. Ne? Ich habe mal ein bisschen auch noch Go gespielt. Ne? Ich habe eben Backgammon, war ich eine Weile lang sogar, habe ich professionell gespielt, könnte man eben sagen. Das hat halt das Schach so ein bisschen abgelöst. Da gibt es ja natürlich auch eine Anekdote dazu wieder. Die kann ich ja vielleicht gleich noch unterbringen. Aber das Blackjack habe ich dann eben auch noch so professionell gespielt und damals alles ausgerechnet, Computerprogramm und so weiter, Anfang der 80er Jahre. Da war das noch möglich. Ne? Und es hat eben so meine Schachkarriere so ein bisschen eigentlich verdrängt dann, dass ich eben da eher mit dem Spielen Geld verdienen konnte. Und das mit dem Schach hat man natürlich auch Geld verdient. Also ich habe ja eine Weile vielleicht auch vom Schach gelebt. Und wenn man das heute sieht oder weitergemacht hätte, dann teilweise gibt es ja bessere Einnahmemöglichkeiten heute. Aber damals war es eben so immer am unteren Limit. Ne? Da musste man, naja, die Mannschaftskämpfe waren natürlich dann wichtig und so weiter. Ne? Du hast ja schon gesagt, Bundesliga. Aber so viel hat man dann nicht bekommen. Ne? Waren halt ein paar tausend Mark dann im Monat, nicht im Monat, Quatsch, im Jahr. Also da musste man darauf noch aufbauen. Okay, also ich habe viel Redezeit jetzt in Anspruch genommen.
Nee, das ist auch gut so, aber ich kann ja zwischendurch immer wieder so ein paar Dinge erwähnen. Eins möchte ich nicht vergessen, dieses Bild hier zu zeigen. Für diejenigen, die es als Podcast hören, das zeigt die deutsche Jugendeinzelmeisterschaft in Hünstetten-Wallrabenstein. Jahrgang 1977 ist das, glaube ich, oder? Wenn ich mich genau, ist auch auf Wikipedia, auf deinem Wikipedia-Eintrag zu sehen, 77. Und das war ein prominenter Jahrgang. Wo bist du und wer ist da alles noch dabei?
Naja, also ich habe ja damals das berühmte System Trauerweide gespielt, ne? Also den Einzige, der das Brett nicht sehen kann, bin ich. Also sprich mit den langen Haaren hinter dem Herrn, der mit dem Rücken gewandt, mit dem roten Hemd zur Kamera steht, mitten im Bild. Und da an seinem rechten Ellenbogen kommt dann mein Kopf.
Okay, ich weiß jetzt gerade nicht, aber wir haben hier keinen Cursor.
Lange Haare, System Trauerweide.
Lange Haare haben alle.
Nee, also meine sind schon am längsten.
Sitzt du oder stehst du?
Ich sitze an dem rechten Ellenbogen des Herrn, der mittig im Bild steht.
Ah, okay. Okay, also da steht einer im roten Pulli mit dem Rücken zur Kamera und rechts davon an dem rechten Ellbogen, das bist du. Ah, okay.
Also ich kann zwar mit meinem Mauszeiger darauf zeigen, aber
wenn du es kannst. Okay, so. Und dann sind noch ein paar andere da, ne?
Absolut, also an dem linken Ellenbogen sitzt eben Stefan Kindermann. Also den erkenne ich eben auf jeden Fall. Und noch eine Reihe weiter hinten sitzt Ralf Lau, der ist hundertprozentig zu erkennen. Ne? Das ist Großmeister Ralf Lau. Also die sind beide Großmeister geworden. Wie bitte? Ja.
Genau, ja, ich suche hier gerade noch den Zeiger oder so einen Stift oder sowas, aber.
Ja.
Dann Klaus Bischoff hat, glaube ich, auch noch zu dem Jahrgang gehört.
Ich weiß nicht, also ich hätte jetzt eben noch einen prominenten Namen genannt, der aber erstaunlicherweise auf ganz andere Art prominent geworden ist. Ne? Das ist nämlich der ganz am linken äußeren Bildrand mit der Brille zu uns gewandt, also der auf deiner Höhe sitzt ungefähr. Das ist Matthias Deutschmann. Und Matthias Deutschmann hat ja dann eine Kabarettkarriere oder so gemacht. Und da habe ich ihn, erkennst du Matthias Deutschmann oder wüsstest du, wer es ist?
Nee, also ich weiß, wie er jetzt aussieht, aber von früher.
Naja, aber weißt du, von welcher Person ich spreche?
Ja, der ist auch auf Chessbase, taucht er ab und zu auf. Und
genau, er hat ja die Fritz-Stimme geliefert, ne? Er hat ja die Stimme von Fritz, war er.
Ah, okay.
Mag du Patzer, oder was hat er denn immer gesagt, oder irgend sowas?
Ich weiß nur noch, wie diese Sumo-Ringer dann, wie man so als Sumo-Ringer ganz am Anfang gegeneinander so die Opposition übt.
Ach so, ja, das ist ja Fritz und fertig, ne? Hat er das auch?
Ja. Ja, also das weiß ich nicht.
Na, ich weiß nur diese Fritz-Stimme, der immer gesagt hat, du Patzer, also das weiß ich nur noch mal, du Patzer oder so. Aber der hat eben auch andere blöde Sprüche. Ich meine, Klaus Bischoff sehe ich hier nicht im Bild. Und Klaus Bischoff macht ja nun auch reichlich Schachstreams und so weiter.
Ja. Da gibt es noch Markus Kappe, der gegen Kasparov mal gewonnen hat. Der hat auch zu dem Jahrgang gehört. Ist der auch
auf dem Bild? Ja. Also ich sehe ihn hier nicht. Ich erinnere mich an diesen Jungen hier vorne zwar, aber ich weiß es nicht genau, wer es war. Also der jetzt hier das Glas gerade abstellt oder so, ja. Aber den Namen, also es muss aus NRW gewesen sein, aber ich komme jetzt nicht drauf. Aber der die Hand abstützt im, also der seinen Kopf auf der Hand abstützt, ne? Auch im Roten. Ja. Das müsste meiner Meinung nach Peter Weber, der Bruder von Franz Josef Weber, der die Chess, dieses Swiss Chess. Dr. Ah, Franz ja. Josef Weber hat auch das, ne, ich habe die auch mal besucht, die ganze Familie in Monheim oder wo die aus der Nähe da kommen, glaube ich, Monheim. Naja, also jedenfalls Franz Josef Weber ist ja, ne, weißt du doch, der
Swiss Chess. Ja, ja, diese Auslöse-Software, die er da hat.
Genau. Mehr kann ich, also doch, dann kennt man noch, wie ist der Vetter? Herbert Vetter. Aber du müsstest mit der Maus ranfahren, sonst geht es einfach
ja, nicht. Ja, siehst du meine Maus hier? Ich glaube, man sieht
es nicht. Nee. Ich kann nur sagen, ja, dass Herbert Vetter, da steht ein älterer Herr mit grauem Haar an meinem Brett, so stützt sich ab am Stuhl.
Ja.
Und daneben steht Herbert Vetter. Und daneben wahrscheinlich einer der Mainka-Brüder. Also ich habe aber jetzt nachgeguckt, dass Romuald, glaube ich, der Großmeister, oder welche sind beides Großmeister, oder wie ist das? Oder wie ist das? Aber du kennst doch die Mainka-Brüder.
Muss ich passen,
Mainka. Nee. Naja, aber da wird doch im Chat, hast du einen Chat irgendwo bei dir?
Chatten
Sie mit allen im Studio.
Herbstliche sonnige Grüße steht hier im Chat.
Aber sonst nicht viel, ja? Na gut, die viele schauen dann wahrscheinlich auch vorher an, ne?
Ja, nein, die meisten schauen also, im Nachhinein an oder haben 1977 noch kein Schach gespielt.
Das kann ja gut, aber Romuald Mainka habe ich eben jetzt gesehen. Er hat eben noch den Großmeistertitel und hat aber trotzdem eine geringere Elo-Zahl als ich. Also hat er dann so 2,265 vielleicht oder sowas.
Okay.
So. Naja, genau. Und ja, ist alles okay. Ich meine, du, über was wolltest du gerne noch sprechen? Wie gesagt, ich kann ja...
Ach, ich habe eine lange Liste.
Ja?
Was machen wir denn? Ja, du hast, also dieses Thema Wettoper würde mich schon nochmal interessieren. Wie kommt es drauf, dass du so heißt und was verbirgt sich dahinter alles?
Also diese Geräusche, sind die bei dir vom Discord oder ist das bei mir?
Ja, die sind mein Laptop beschwert sich ein bisschen. Ich mache mal das Mikro ein bisschen weiter weg, dann dürfte es...
Nee, weil ich kriege das ja auch manchmal rein und dann beende ich manchmal Discord, damit es nicht diese Geräusche immer gibt.
Nee, das ist von meinem Laptop.
Ich spüre hier ein bisschen mein rotes Gesicht, weil ich dann mal das Gefühl habe, ich habe hohen Blutdruck, den ich eigentlich überhaupt nicht habe. Also ich habe ja ein paar Mal Blutdruck gemessen. Aber gut, also Wettoper, ich meine, die Anfangsphase haben wir ja schon erzählt, vielleicht so ein bisschen. 1983 eben habe ich habe eben mein Mathestudium dann abgebrochen im Prinzip, wobei ich dann Freiburg das kurz nochmal aufnehmen wollte, 1984. Dann habe ich aber parallel das Backgammon entdeckt, dann wurde mir ein Blackjack-Buch geschenkt. Dann habe ich angefangen, das alles auszurechnen und Backgammon angefangen zu spielen. Und dann habe ich das eben für viel ertragreicher gehalten als das Schachspiel. Und das Backgammon schien mir auch als Spiel mit Wahrscheinlichkeiten mehr meinem Denken sogar zu entsprechen als das Schach. Also Schach ist okay, kann ich auch. Es ist halt irgendwie Logik und so weiter. Ne? Und das Rechnen kann man auch und visuelle Vorstellungsvermögen. Aber das Mathematische ist sogar mehr im Backgammon vertreten, ne? So mit Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ja, und dann habe ich das eben eine Weile lang intensiv gemacht. Und habe ja auch gute Erfolge damit erzielt. Ne? Blackjack habe ich auch ein bisschen dann ja immer so nebenbei auch ein bisschen Geld verdient. Aber dann habe ich eben allmählich das Sportwetten immer mehr aufgenommen. Ne? Und dann habe ich eben da auch Software entwickelt und so. Und dann habe ich eben 1990 auch meinen Job gekündigt. Dann hatte ich ja eine Festanstellung und so. Und dann habe ich nur noch das gemacht eigentlich. Ne? Und die Software läuft ja bis heute. Heute habe ich sie als Web-App. Aber nur weil du den Namen jetzt, also der wäre dann so einigermaßen erklärt, also im Schnelldurchlauf, ne?
Und hast du einfach bessere Fußballkenntnisse oder liegt es daran, dass du einfach die bessere Mathematik hast als die Wettanbieter, die ja auch mit Algorithmen arbeiten?
Naja, also ich habe nun zum Beispiel heute schon die Vorschau geschrieben, also ich schreibe jetzt eben mehr darüber und so weiter, ne? Und das findet man ja auch und ja auf meinen Kanälen, aber ich muss jetzt hier nicht Werbung machen. Aber für die zweite Bundesliga, ne? Und für die nächste Woche schon. Also sprich, die Spiele waren abgeschlossen und dann habe ich schon für die nächste Woche eine Vorschau gemacht. Und wenn man jetzt dann auf die Marktquoten schaut, ne, dann sind die halt unheimlich nah an den Zahlen, die auch meine Software macht. Also im Prinzip gibt es halt fast nichts mehr zu ernten, kann man sagen. Ne? Und als ich es 1990 angefangen habe, da waren also die Anbieter viel schwächer. Also die haben das, ich habe die ja kennengelernt, alle persönlich. Die hatten auch keine Software, hatten aber auch keinen Quotenvergleich, Internet oder sowas. Ne? Und das ist also, es hat sich alles so entwickelt natürlich, dass man heute sagen müsste, naja, so richtig zum Leben reicht es nicht unbedingt, ne? Selbst wenn man gut rechnen kann. Und früher hat sich aber so ein bisschen Vorteil halt noch bemerkbar gemacht. Also sowohl, wenn man halt besser rechnen konnte, aber auch waren ja die Anbieter sehr widersprüchlich oder konnten es halt nicht so gut. Und dann hat sich das Mitte der 90er allmählich durch das Internet und dann haben die sich untereinander auch abgesprochen und so. Aber eigentlich sind wir ein Schachtalk, oder? Ich meine, ich erzähle natürlich auch gerne über den Teil.
Ich wollte auch überleiten zum Thema Schachwetten, weil ich glaube, ich habe in einem deiner Videos, ich weiß nicht mehr, ob es über Robert Hübner oder Flastimil Hort war, hast du erzählt, dass du auch so das mal so ein bisschen angeboten hast, aber das war, glaube ich, mehr so auf Freundschaftsbasis oder so. Wo war das?
Ja, ist genau richtig. Natürlich, ich habe eben 1982 war das. Da habe ich ja zwei Turniere hintereinander gespielt, in kurzer Abfolge in Klausen und San Bernardino. Da habe ich ja schon gesagt, dass ich damals nach Freiburg so gegangen bin. Da war ja mein Freund Christian Meyer. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist jetzt, aber eigentlich ist er in Deutschland, Schachdeutschland, einigermaßen bekannt, internationaler Meister geworden. Ja, und da sind wir zu den Turnieren gefahren und dann hatte er so einen Wettzettel mit von SSP, Overseas Betting, also aus England. Und dadurch habe ich das erste Mal das überhaupt gesehen, Sportwetten, also wie die es mit den Quoten. Und dann habe ich gleich angefangen, so ein bisschen was zu rechnen dazu, weil ich eben mathematisch da so eine Ader dafür irgendwie habe. Und dann habe ich das eben gleich aufs Schach übertragen, weil ich das Prinzip so ein bisschen verstanden habe. Und dann habe ich eben angefangen, da was auszurechnen und habe eben Quoten angeboten. Das war natürlich auch sowohl... es war ein bisschen Entertainment halt, dass wir die Leute unterhalten haben. Ich kann jetzt nicht sagen, dass meine Sachen da mathematisch sauber waren oder sonst was, also überhaupt nicht. Ich habe das mehr oder weniger aus dem Ärmel geschüttelt und so. Und trotzdem hatte man natürlich schon, ein bisschen Zahlenbezug. Aber dann war eben diese Brigitta Cimarolli halt in Klausen, ne? die war aus Salzburg, die eben Miss Penthouse oder so war. Und die war natürlich ein bildhübsches, junges Mädel. Also ist genau mein Jahrgang, sagen wir mal, damals... Also waren wir beide noch jung. Also sie ist 58er Jahre, ich bin 59er. Aber jedenfalls war sie eben da. Und dann haben wir da am ersten Abend, war dann Weinfest und so. Ne? Und dann haben wir das so ein bisschen integriert. Ne? Dann waren eben, dann hat man einfach Entertainment gemacht. Und sie war natürlich auch da. Und dann hat man eben, haben wir das uns ausgedacht, dass sie da an unseren Tisch kommt oder so. Ne? Also so mehr oder weniger vielleicht. Ne? Wie jetzt muss man irgendwie Aufmerksamkeit erregen, ja. Naja, und dann habe ich diese Quoten da gemacht, da in so einer Wein-Bier-Laune oder wie auch immer. Und dann haben tatsächlich alle da gewettet. Ne? Also wir haben dann die Quoten angeboten, dann sind alle an unseren Tisch gekommen. Der Christian ist sowieso ein Entertainer. Und dann kam sie auch an den Tisch, ne? Und dann hat sie auch gewettet. Und sie hat dann eben ausgerechnet Georg Siegel, also ich weiß nicht, ob der ein Begriff ist jetzt auch aus Freiburg, aber der ist ja noch mit 49 gestorben. Also er lebt halt nicht mehr. Aber ist eben auch IM geworden, war ein sehr starker Spieler. Und sie hat ausgerechnet auf Georg Siegel gewettet. Und der hat dann wirklich das Turnier auch gewonnen. Und so, also das war, war der Einzige, der es gewettet, die auf den gewettet hatte. Ich habe dann auf Turniersieg irgendwie Quoten angeboten. Also ganz genau weiß ich nicht mehr, sogar auf die Partien, aber das war ja noch gar nicht, das war ja vor der Auslosung, also es ging ja gar nicht. Nee, also wir haben einfach auf das Turnier, dann habe ich Quoten auf den Sieger und ich glaube, auf Georgie habe ich bezahlt 7-1 oder sowas, ne? So schätze ich mal, ne? So wie Deutschland wird Weltmeister oder so, ne? Ungefähr hat schon eine gute Chance, aber es sind halt auch gute Konkurrenten da, ne? Naja, und Georgie ist dann Erster geworden und dann hat sie dann ihr Geld abgeholt, da 700 Schilling oder sowas waren das. Die hat vielleicht 100 Schilling gewettet oder was weiß ich jetzt, dann haben wir 700 Schilling ergeben. Schilling, wie war die Währung? Lire, es war ja. Südtirol ist ja Lire. Dann hat sie eben gewettet, sowas wie 10.000 Lire oder so, das waren 20 Mark oder was weiß ich jetzt. Ne? Sie hat dann eben gewonnen und Georgie ist Erster geworden im Turnier, hat natürlich einen riesen Preis gekriegt Und der hat aber nicht mit uns geteilt. Christian und ich haben aber geteilt. Und wir sind dann tatsächlich Zweiter und Dritter geworden. Also das war ja eine Sensation. Das Georgie Siegel wird Erster in Klausen. Und wir beide, wir sind ja in einem Auto angereist. Und wir sind also mit einem Auto Erster, Zweiter, Dritter geworden. Also da waren schon starke Spieler dabei, ne? Ja, dann haben wir das, haben wir einen Riesenpacken hier, 10.000 Lire-Noten bekommen. Da hatten wir fast genau 1 Million zusammen, zu dritt, ne? Weil das waren, naja, 10.000 waren 20 Mark, dann waren eben 1 Million, waren dann eben 2.000 Mark, würde ich sagen. Und Georgie hat den ersten Preis, hat vielleicht 600 bekommen und wir haben, also so D-Mark oder was weiß ich, ne? Und wir haben so 400, 300, so ungefähr. Also es waren ganz gute Preise auch, ne? Also es war nicht 1 Million, aber es war so in der Nähe schon, ne? Ein paar hunderttausend Lire. Ja, so geht diese Geschichte.
Ja. Würdest du sagen, dass Sportwetten vielleicht auch eine Gefahr für die Integrität des Sports sind, weil es ja auch immer wieder so Wettskandale oder sowas gibt, dass Spiele geschoben werden? Also es gab jetzt im chinesischen Schach, wurde ja eine Reihe von Großmeistern auch gesperrt, weil sie Partien geschoben haben.
Naja gut, ich war ja nun mal im Jahre 2012 oder 13, ich kann es leider nicht mehr genau rekonstruieren, habe die Unterlagen auch nicht mehr, aber da war ich mal eingeladen zur Euroforum Glücksspielkonferenz und da waren eben so 20 ja, Experten, die vortragen sollten und jeder zu einem Thema und mein Thema war eben Wettbetrug und damals habe ich eben schon nicht nur die Ansicht vertreten, sondern aus meiner Sicht eben auch Recht behalten, dass das natürlich keine Gefahr ist für den Sport. Aber ich wurde ja abgelehnt mit dem Gedanken, ne? Bloß ich kenne halt das Geschäft oder das Prinzip. Es ist eben so, dass solange es Dumme gibt, die, sagen wir mal, hohe Beträge darauf bereit sind anzunehmen, also sprich, wenn man jetzt wirklich hoch setzen kann, ja, wenn du jetzt 100.000 Euro zum Beispiel setzen könntest auf eine Schachpartie zum Beispiel, ja, was denn sozusagen das Einkommen auch dieser Spieler übersteigen würde oder sowas oder was denn für sie auch, also mehr als nennenswerte Beträge wären, wenn das jemand annehmen sollte, dann ist er höchstwahrscheinlich dumm, also dann hat er halt keine Ahnung von dem Geschäft, ne, dann es muss halt im Verhältnis bleiben. Wenn er aber das annimmt und dann eben betrogen wird, naja, das kann ja sein, bloß dann war er halt dumm. Also dann ist aber sein Geld bald alle und dann macht er das sowieso nicht mehr. Aber wenn das Geld alle ist, kann das auch nicht mehr machen, weil er kein Geld mehr hat. Also die Dummen sterben nicht aus, aber denen geht das Geld aus. Und das heißt also, dann passiert es einfach nicht. Also es ist einfach ein Selbstreinigungsprozess. Also das passiert nicht. Im Tennis war es eben wirklich mal nennenswert, muss man ja sagen. Davidenko, den Namen, also ich fand den ja gut als Tennisspieler und so weiter, aber dann war das ja plötzlich über die Wettbörsen möglich, wo dann also auch hohe Beträge gewonnen wurde mit Einzelereignissen. Ne? Über eine Wettbörse ist es dann so ein bisschen versteckt. Also dann kann man sozusagen dann kannst du viele 10-Euro-Wetter oder so abgrasen, die alle weltweit, ja, die dann also zu einem hohen Gesamtumsatz führen. Ne? Also verstehst du, dann lohnt es sich noch. Und da wurde dann eben teilweise halt einfach geschoben, die Spiele. Und beim Einzelsport, einer gegen einen, wäre jetzt chinesisches Schach auch, um deine Frage nicht ganz jetzt zu übergehen. Und das wäre ja auch beim Schachsport, wo man sagen könnte, auch mit einem Spieler mal schnell eine Partie absprechen, ist doch kein Problem, weißt du, wenn dann jeder 100.000 Euro beispielsweise in der Tasche hätte, dann müsste man damit rechnen. Nur ich würde immer sagen, wer solche Beträge annehmen sollte, der wäre halt dumm. Also dann habe ich auch kein Mitleid oder so. Ne? Wenn der jetzt sagt, da kommt jetzt einer. Also mich hat mal ein Buchmacher, ich habe die ja alle persönlich gekannt und hatte ja guten Kontakt auch zu den Anbietern. Also hat er ja viele kennengelernt, die eben die Wettbüros auch hatten. Und dann rief mich mal einer an und sagte, ja, hier kommt ein Jugoslawe, sage ich mal ruhig jetzt, die Nation, vielleicht damals noch Ende der 90er oder so. Oder wann es war. Also sagt er halt so ein Itch, war, keine Ahnung, er hat sich ja nicht vorgestellt, aber er meinte, so ein Typ, der noch nie da war, der kommt mit dem Fahrrad und einer Tüte voll Geld und der wollte auf ein jugoslawisches Spiel jetzt wetten. Und dann hat er mich gefragt, ob er das annehmen soll. Und ich gesagt, du kannst ja annehmen. Also ich würde es nicht annehmen. Ich meine, der Typ war noch nie da, hat eine Tüte voll Geld, weil er irgendwie, naja, der weiß halt, wie das Spiel ausgeht. Ja? Ich selber habe dann auch mal so eine Erfahrung gemacht mit Italienern. Das war aber Serie B. Also die zweite Liga und da gab es ja auch mal damals auch so einen Wettskandal und so Und dann Pasquale hieß der, und der hat dann immer gesagt, ich muss erst mal kurz in Italien anrufen, wie die Spiele ausgehen. Er hat das so ein bisschen augenzwinkernd gesagt, aber irgendwie wussten die wirklich, wie die Spiele ausgehen. Also es war irgendwie komisch, aber es war dann nur so ein Spieltag oder so. Also das war der letzte Spieltag und da wussten anscheinend alle, wie die Spiele ausgehen. Und es gab dann eben mehrmals so eine Ereignisse, wo man eben sagen kann, da wurde auch, also wir haben dann das selber versucht zu spielen, so ein Unentschieden zum Beispiel, ja. Und dann haben wir angerufen bei William Hill oder so, ob der was annimmt auf das Unentschieden. Dann hat er gesagt, ach, die Quote ist 1,8 oder so auf dem X, also wo normalerweise die Quoten immer bei 3,5 oder was weiß ich sind. Und da wollte er 1,8 noch zahlen oder so, weil der dann auch schon wusste, wie das Spiel ausgeht oder so, ja. Also als Beispiel mal. Und dann haben wir das natürlich auch nicht gewettet. Aber also wie gesagt, das ist ein Selbstreinigungsprozess, das ist halt das Prinzip, würde ich mal so sagen, ne? Und wenn da Dumme sind, die irgendwelche hohen Beträge annimmt, dann kann es natürlich passieren, dass der eine, wie heißt eine Krähe, hackt der anderen kein Auge aus oder doch, oder ich weiß es nicht so genau. Also auf jeden Fall sollen sich die da untereinander behaken. Wenn natürlich jetzt wenn du betroffen wärst oder wenn jetzt jemand sagt, ey, ich habe auch mal gewettet und da habe ich auf ein geschobenes Spiel, meine 10 Euro waren weg oder so, also das ist halt nicht, damit könnte man keine Story machen, ne? Also weißt du, ich meine, aber das muss ja, wenn es sowas gibt, dann müsste es im großen Rahmen stattfinden, sonst findet es halt nicht statt. Im großen Rahmen kann es nur stattfinden, solange es Dummköpfe gibt, die halt irgendwelche beliebigen Beträge annehmen. Und die, wenn sie es tun, die haben nicht mehr lange Geld. Und insofern reinigt sich das von selber. Und aktuell ist es für mich auch absolut kein Thema. Im Fußball nicht, wo man ja sagen könnte, da ist es ja theoretisch am anfälligsten. Und in kleineren Sportarten ist es auch überhaupt kein Thema, selbst wenn sie manchmal dann noch Dokus machen wollen, wie noch betrogen wird oder so, ne, wo dann Leute irgendwo doch eine Information auf irgendein Volleyballspiel haben oder irgendwas und dann da versuchen noch 300 Euro irgendwo jemanden wegzunehmen oder so, ne, bevor dann die alle merken, dass das Spiel geschoben ist. Also verstehst du, ich meine, dann versucht jemand, kriegt die Info, da ist irgendwas, dann muss der schnell losrennen, muss das schnell die paar hundert Euro, die er noch spielen kann, spielen, weil die merken das ja alle dann, dass da irgendwas faul ist, wenn jetzt eben, weißt du, ungewöhnliche Beträge gespielt werden. Ja, also wie gesagt, es ist für mich überhaupt kein Thema und auf Schach bezogen, also wenn jetzt du jetzt die Geschichte, die habe ich dir, also ich kannte sie nicht, ich habe sie jetzt von dir angenommen, dass da eben betrogen wurde, dann denke ich mal, das ist also eher eine einmalige Sache oder eine kurzfristige Sache, dass sowas dann kurz mal irgendwie Geld bringt jemandem und da war dann irgendwo ein Dummkopf, der halt zu viel Geld angenommen hat darauf, sodass es sich möglicherweise gelohnt hat für die. Ne?
Ja, also mehr Hintergründe kenne ich jetzt auch nicht, aber ja, ich glaube, ich würde gerne nochmal auf das Thema Chess 960 kommen, weil das ja auch ein Hauptthema auf deinem YouTube-Kanal ist. Warum ist dir die Variante so wichtig? Weil, also ich verstehe das bei Weltstars, die sagen, okay, ich will keine Eröffnung mehr vorbereiten, ich will wieder quasi die Freude am Schachspielen haben und die habe ich mehr, wenn gleich im ersten Zug ich meinen Kopf einschalten muss und nicht irgendwelche Varianten runterspulen kann. Aber warum sollten Spieler, die nicht dieses Problem haben, in Anführungszeichen, ja, die eh nicht so so gut vorbereitet sind in der Eröffnung, warum sollten die Chess 960 spielen aus deiner Sicht?
Naja, also ich würde sagen, es ist ja eigentlich die logische Weiterentwicklung. Ne, finde ich. Also ich meine, wenn ich immer Bezeichnungen dafür verwenden darf, die natürlich jeden Schachspieler vielleicht auch ein bisschen treffen oder wie auch immer, wenn ich sage, das klassische Schach ist halt mehr oder weniger zum Wissensspiel geworden, während das 960 zum Geschicklichkeitsspiel geblieben ist oder halt zu einem wird, ne, dann sind es natürlich krasse Gegensätze, wenn ich sage, ein Wissensspiel gegen ein Geschicklichkeitsspiel, ne, das wäre ja extrem. Auf der anderen Seite finde ich schon, dass es, naja, also auf jeden Fall Überschneidungen, also die Begriffe passen schon im Ansatz, auch wenn es ein bisschen überzeichnet ist vielleicht. Aber das Wissensspiel, ich verstehe jetzt ja nicht, also deine Logik, die du sagst, ist ja die noch nicht so gut Schach spielen, die müssen sich doch auf Theorie stützen und die besser sind, die müssen dann ein bisschen, weil die wissen sowieso schon alles darüber oder so. Und die Anfänger mehr oder weniger, die sollen erstmal die Theorie lernen oder so, ne, bevor sie Schach spielen können. Das finde ich halt vom Ansatz jetzt nicht ganz nachvollziehbar. Also würde ich sagen, warum sollen sie denn nicht gleich das spielen dürfen, halt die Figuren, so ziehen die Figuren und das musst du halt lernen. Und du musst halt sehen, dass du sie ins Spiel kriegst. Dazu wird das Zentrum irgendwie eine Rolle spielen und so. Und ne, dass man von da aus halt Einfluss hat aufs Spiel und so weiter. Und dann musst du halt sehen, dass sie in gute Positionen kommen. Und das ist natürlich im Klassenschach das Gleiche. Bloß man könnte eben sagen, ja, das steht ja teilweise schon in Büchern, da kannst du es halt nachlesen oder so. Ne? Mhm. Und ich meine, schau mal, da ich ja nun einfach das klassische Schach spiele, ich habe ja fast ein schlechtes Gewissen gegenüber den eigentlich von mir auch ein bisschen dafür angefixten vielleicht Freunden oder Bekannten, wo ich eben, dass ich eigentlich so viel klassisches Schach spiele, wenn überhaupt. Ne? Also ich spiele eben gar nicht so viel 960, weil ich dann irgendwie jetzt im Moment einfach hinnehme, dass eben die Menschen dann noch nicht so weit sind oder was weiß ich, ne, wo ich jetzt sagen würde, da hat man nochmal die Chance, den Horizont unheimlich zu erweitern. Und ja, wie gesagt, du hast ja selber auch genannt, den Grund, dass eben die Weltelite eigentlich eher auf dem Sprung steht, aber dazu muss natürlich auch die Turnierangebote und dann die Verdienstmöglichkeiten, denke ich mal, geben, denn das sind ja alles Profis. Ne, dass es eben, wie Büttner das gemacht hat oder so, dass es eben weiter noch gepusht wird, ne, dass eben mehr Veranstaltungen davon angeboten werden, damit es dann auch von der Elite weiter betrieben wird oder stärker betrieben wird. Und wenn die natürlich die Vorgabe machen sollten, das heißt also, wir spielen 960, dann würde ich, also nur noch Freestyle-Chess, sagen wir mal ruhig, dann würde ich natürlich nicht nachvollziehen können, wenn dann die Neuankömmlinge im Schach sagen würden, naja, nee, wir versuchen erstmal nur mit der einen Ausgangsstellung zurechtzukommen. Also sprich, wenn dann sozusagen die Top-Leute Freestyle spielen würden, dann würde eigentlich die Welt auch nachziehen, also die restliche Schachwelt. Also da würde ich nicht sagen, dass sie dann eine Sonderposition, oder?
Ja, also es gibt unterschiedliche Meinungen. Also mit dem Wissensspiel, das kann ich für die Eröffnung und mit Abstrichen fürs Endspiel auch noch verstehen, aber fürs Mittelspiel würde ich das komplett anders sehen, weil das einfach immer noch so viele unterschiedliche Motive gibt und so eine Vielfalt. Und auch beim Endspiel, ich habe jetzt heute nochmal Schach-Bundesliga gesehen, Turmendspiele mit 3 oder 4 Bauern auf jeder Seite, wo die Evaluation Bar, ne, wo die Stellungsbewertung so hoch und runter geht, weil selbst Großmeister im Turmendspiel immer noch fatale Fehler machen. Also es ist ein sehr reichhaltiges Spiel, auch in der Ausgangsstellung 518.
Absolut, ich spiele es ja auch und ich widerspreche nicht, gar nicht. Ich finde eben auch, dass jetzt die Computer natürlich nochmal wirklich ein komplett neues Level reingebracht haben. Also was eben jetzt jeden eigentlich betrifft und auch mich da so erfasst hat, wo ich einfach sage, hey, das macht doch so einen Spaß. Also ich meine, ich habe dann fast heute noch ein Video gemacht, wollte ich machen, sagen wir so, aber ich habe einfach zu viel jetzt andere Sachen immer. Aber also ich habe es ja ein paar Mal schon gemacht, was für ungewöhnliche Computerzüge es denn manchmal gibt oder so, ne, wo dann einem die Kinnlade runterfällt und der haut das in einer Zehntelsekunde oder Nanosekunde da raus, den Zug, ne, wo du sagst, das gibt's doch gar nicht, das ist hier noch so eine versteckte Möglichkeit, wo man einfach überhaupt nicht drauf kommt, ja. Und da hat also Anni Schgiri hat dann so einen Zug und dann sagt er, ach, warum soll ich denn den? Ich habe den Zug gesehen, aber was ist denn die Idee dahinter? Und dann ist einfach ein Bauer weg. Alles sieht kaputt aus, aber es gibt halt ein Stellungsdetail. Aber egal, darum geht es jetzt nicht so sehr, sondern nur, dass es die Reichhaltigkeit unterstützt, was ich dir vollkommen recht gebe. Und trotzdem sagst du ja genau auch eigentlich in dem Nebensatz dabei, dass ja, es gibt ja noch so viele Sachen im Klassenschach, die sozusagen noch nicht entdeckt sind. Dann können wir ja erstmal so lange warten, bis wir die alle entdeckt haben. Was ich immer gerne dagegen setze, ist halt, also es gibt eben noch viel mehr Dinge, die noch nicht entdeckt sind, weiß ich meine. Also jetzt so, deswegen, es ist im Klassenschach, jo, können wir noch 10 Jahre, 20 Jahre, ich weiß nicht, wie lange spielen, bis dann doch alles da gelöst ist, weiß ich nicht. Ob man dann nochmal zum 960 zum Freestyle übergeht, weiß, kann ich natürlich auch nicht versichern. Aber was ich dann immer gerne als Beispiel nehme, ist halt so, das Läufer schlägt H7 Schach, ne? Das kennt eben jeder und das gibt es dann in allen möglichen Variationen, ne? Wo Läufer H7 geht es jetzt oder nicht, weißt du, das klassische Läuferopfer, kann man sagen, ergibt sich halt vollkommen logisch, weil der Läufer steht immer auf F1, oft geht er nach D3, man versucht auch diesen Mattbauern dann nach E5 zu kriegen, könnte man ja auch wieder Eröffnung nennen, ne? Wo eben der Bauer dann auf E5 steht, der Springer F6 also nicht Halt hat und dann geht dem Läufer H7 oder es geht nicht. Und das ist halt ein Motiv, was eben ja auch dann Videos, wir hatten das Video gemacht, hat sogar Jonathan Karlstedt dazu eins gemacht. Oder ich weiß es nicht, aber Big Greek oder du weißt, was ich meine, ja, das griechische Gift heißt es auch dann, oder ne, Greek Gift. Aber dann sage ich, also ich hatte eben einmal so eine Stellung im 960, deswegen dann merke ich mir immer so an Schlüsselpositionen, ne? Da waren halt so Läufer auf F1, Läufer G1 und Dame H1. Also wo man jetzt nicht so, also die alle so, ne, so Läufer F1, Läufer G1, Dame H1, wo man jetzt nicht auf die Idee kommt. Denn mein Gegner hat aber dann nach C rochiert, also nach C8, und hat dann noch König B8 gespielt, also um den A7, keine Ahnung. Und dann konnte ich spielen, Läufer G1 schlägt A7 Schach, König schlägt A7, Dame H1 nach G1 Schach. Und dann konnte meine Dame nach B6 im nächsten Zug und dann hat der Läufer F1 noch mit A6 oder so. Dann habe ich also einen Mattangriff gestartet, einen tödlichen. Und dann habe ich nur gesehen, es gibt doch in 960 dann praktisch einfach nochmal eine höhere Vielfalt an Möglichkeiten, wo man plötzlich so Läufer G1, ne, die stehen da so ganz unscheinbar in der Ecke und auf einmal kommt die Dame halt durch das Läuferopfer G1, B6, ist im Angriff. Und das, dann sage ich, ach, da gibt es so viele mehr Motive noch, die wir halt entdecken können. Ne, wo man dann eben nicht immer nur Läufer schlägt H7, geht's oder geht's nicht oder so, ne? So ungefähr. Und dann weiß ich nicht, warum man darauf verzichten müsste. Ne, nur wenn man sagt, auch da haben wir mal eine Grundausstellung, Aufstellung uns ausgedacht, ne? Ich habe ja nun viele Gegenargumente, kenne ich ja auch inzwischen, natürlich gegen das 960, wenn man will. Und ich gebe ja sogar Leuten da auch wieder recht, wenn ich mal sage, dass diese Grundstellung wirklich so erdacht ist, dass sie eine besondere Harmonie ergibt, ja? Es ist also, es ist eben so, dass die Türme in der Ecke sind, ist sozusagen logisch, obwohl jetzt ja die Engines und Magnus Carlsen hat sie ja als erster vielleicht mit übernommen oder hat das Spiel jetzt nur noch A4 und H4 macht er im Freestyle-Chess oft, ne? Dass eben einfach auch da ist eine Dame dahinter oder ein Turm, dann kann man eigentlich immer gut den Bauern vorrücken, ne? Das geht also auch im Klassenschach, aber es geht auch im 960, wenn die, ja, je nachdem, wo der Turm dann steht, dass er dann die Bauern nach vorne pusht, aber eben oft auch die Randbauern. Aber sind eben eigentlich Randfiguren, weil sie eben länger brauchen, um ins Spiel zu kommen, sozusagen. Ne? Also das weiß man eben sozusagen. Ne? Also das hat eben der Erfinder des Spiels, oder würde man jetzt sagen, ja, war doch vorher, waren noch andere Bewegungen der Figuren, aber sagen wir so, dann hat sich die Harmonie eben zufällig ergeben. Aber dass die Türme in der Ecke stehen, ist halt irgendwie logisch, weil sie die langsamsten, also am schwersten ins Spiel kommen. Verstehst du, wie ich meine? Dass man eben sagt, ja, dann stehen die erstmal in der Ecke. Und dass man jetzt sozusagen als Ziel der Eröffnung auch so ein bisschen definieren kann, wenn die Dame auch noch gezogen hat, alle Leichtfiguren raus, dann sind die Türme verbunden. Entweder gehen sie noch auf die Zentrallinien, auf da, wo was offen ist, oder sie bleiben erstmal, sind verbunden, aber dann haben wir die Eröffnung abgeschlossen oder so, weißt du, ich meine? Also das ist eben auch, aber dass eben die Figuren, die am schwersten ins Spiel zu bringen sind, die sind dann sozusagen auch ein bisschen integriert ins Spiel. Ne? Das verschafft dem Klassenschach eine besondere Harmonie. Und auch, dass eben die Springer auf verschiedenen Feldern stehen und auch, dass sie von F3, C3, F6, C6, was ihre natürlichen Entwicklungsfelder sind, dass sie eben von da genau die vier Zentrumsfelder genau wechselseitig kontrollieren. Also ne, der immer D4, E5, der andere, ne, die sind genau wechselseitig. Und das gibt also praktisch, man muss das Zentrum irgendwie besetzen oder öffnen. Da kommen die Figuren raus, auch die Läufer, auch wenn es dann Reti oder so gibt mit hypermodern. Aber die Springer entsprechen sich, wenn die jetzt in der Ecke stehen oder irgendwo im Zentrum, dann ist es eben nicht so harmonisch. Ne? Also ne, beim 960, dann stehen oft die Springer auf der gleichen Farbe. Dann müsste man mal sagen, also die stehen sich im, ne, das hat, wir hatten da eine Partie kommentiert, auch Blühbaum war das eventuell, der so meinte, oh, die, also dem das dann so auffiel während der Partie oder so, ne? Der meinte dann, oh, die wollen ja beide auf das Feld oder so, ne? Weißt du? Wenn die jetzt auf E8 und C8 stellen, dann wollen sie beide irgendwie nach D6. Welchen nehme ich denn jetzt oder so? Weißt du, ich meine? Also das ist halt dann so ein bisschen eingeschränkter Harmonie. Aber das finde ich natürlich dann trotzdem eine Herausforderung. Auf der anderen Seite finde ich auch, akzeptiere ich das ja, dass man jetzt sagen muss, die klassische Grundstellung hat eben so eine ganz besondere Harmonie. Also verstehst du, deswegen kann man auch sagen, warum eigentlich nicht die spielen. Es kommt noch dazu, dass diese Läufer von C1 und F1, wenn man das also noch weiterdenkt, mein Konzept, dass man die Zentrumsmauern zieht, am besten natürlich zwei Felder vor, damit also praktisch die Läufer auch Bewegungsfreiheit haben, dass sie von da aus nach B5 und nach G5 gehen können, von wo aus sie die ideal postierten Springer jeweils fesseln zum König und zur Dame. Das heißt also, ne, das können ja beide Seiten machen und das entscheidet ja heute immer noch ganz viele Kinderpartien, dass immer wieder diese Fesselung kommt und dann irgendwas daran dann kaputt geht oder so. Ne? Also sprich, die Läufer spielen auch irgendwie ihre entscheidende Rolle genau in dieser Position. Wenn sie eben in der Ecke stehen oder auf B1 oder auf G1 oder so, dann sind halt diese Dinge erstmal vom klassischen Schach übertragen auf Freestyle-Chess, dann ist diese besondere Harmonie erstmal gestört. Also insofern merkst du ja, ich mache quasi auch ein bisschen mit Werbung fürs klassische Schach, aber eben mit diesen besonderen Einschränkungen. Man kann ja sagen, warum soll man nicht eigentlich das Spiel auch noch ein bisschen schwerer machen oder ein bisschen vielfältiger, ne? Dass man eben sagt, ich habe hier noch, wo man erstmal die Harmonie erzeugen muss, die noch nicht eine Ausgangsstellung gegeben ist.
Hier kommt im Chat übrigens, also sehr interessante Ausführung, Dirk. Hier kommt im Chat noch ein Hinweis auf ein Chessbase-Video von den Brüdern Kreuzbach zum Läuferopfer auf H7. Es gibt auch, glaube ich, noch ein Video zum Läuferopfer auf H6. Das ist ja auch immer die Frage, funktioniert das oder nicht?
Genau. Naja, klar. Ja, dass man da natürlich auch eine gewisse Vielfalt hat oder so. Ne? Bloß wie gesagt, durch das 960-Schach, mir ist es seit dieser Partie, seit Läufer G1 schlägt A7, Dame H1, G1, Dame G1, B6 und baldiges Schachmatt. Seitdem ist mir das sozusagen so in Erinnerung geblieben, dass ich dann eben dachte, Mensch, man kann, also dann nehme ich immer das als klassisches Beispiel, was man noch für Motive alles hätte. Und ja. Brüder Grötzbach, muss ich mir jetzt zwar nicht sagen, aber ich glaube halt, dass es viele gibt, aber er meint wahrscheinlich jetzt der Zuschauer, dass eben das ein besonders gutes Beispiel von Läuferopfern auf H7 ist oder so, ne? Oder
weißt du, ja, ich glaube, die Verfasser des Chessbase-Videos meinte oder der Chessbase-DVD. Es gibt einen Julian Grötzbach, der sagt mir ja, was, IM oder GM,
genau. Nee, ich glaube, der ist noch nicht mal das. Ne? Gegen den habe ich einmal gespielt hier in Berlin. Also der ist ja erst so Mitte 20, würde ich sagen, oder? Ja. Wäre er damals noch sehr jung gewesen.
Ich bin jetzt überfragt.
Aus Hamburg kommt er doch eigentlich, oder?
Ja, genau. Genau.
Können wir das recherchieren oder haben wir dafür keine Zeit? Oder haben wir dafür können unsere...
Doch, unsere können wir. Ich gucke so lange, du googelst mal und recherchierst das, ich gucke so lange mal auf meinen Zettel und schaue, was ich dich noch fragen wollte.
Und, ja, also ich, wenn ich da immer die, wenn ich das Mikrofon gereicht kriege, dann... Ja, das ist er auf jeden Fall, gegen den ich gespielt habe, ja, definitiv. Ja. 1996 geboren, also er ist schon 29, aber trotzdem.
Okay, und also, ich glaube, einen Daniel gibt es auch noch oder so, ne?
Kann das sein? Es ist möglich, aber Julian war auf jeden Fall der Richtige und.
Nun ja.
Ja, also hast du noch was entdeckt auf deinem Zettel?
Ja, magst du noch erzählen von Bekanntheiten oder Bekanntschaften mit berühmten Schachspielern? Bist du mal in Kasparov, in Karpov, in Anand oder sonst jemand reingestolpert?
Naja, ich meine, diese kleinen Anekdoten habe ich natürlich auch alles schriftlich festgehalten und spiele natürlich immer noch mit dem Gedanken, auch dazu mal ein Buch dann zu veröffentlichen, ne? Kasparov war eben zweimal die Begegnung, oder war es noch mehr? Nee, dreimal, ja, insgesamt, genau. Julian kommt aus Hamburg, spielt bei mir, er zog nach Berlin, jetzt arbeitet er auf Mallorca für eine Bank, ganz feiner Mensch. Ja, er war mir sehr angenehm, natürlich. Aber er hat eben bei Kreuzberg gespielt, genau, letztes Jahr in der ersten Mannschaft, würde ich sagen, aber ja. Aber blendest du das dann ein, oder kommt das von selbst?
Das kommt hier im Chat und ich kann das einblenden.
Okay. Naja, ich weiß ja nicht, ob
dann noch mehr... Bei deinem Buchprojekt?
Naja, da habe ich ja auch mehrere eigentlich am Laufen. Das Schach ist eigentlich am weitesten nach hinten sortiert. Aber ja, dadurch meine ich nur immer, ich bin dann immer Anhänger dieser Brechtschen Leiter, wo ich dann immer sage, also die Brechtsche Leiter geht ja reden, schreiben, schweigen. Das heißt also, man kann immer erzählen unheimlich viel, ne? Und dann kann man irgendwann, schreibt man es auf, und wenn man es aufgeschrieben hat, dann muss man es eigentlich auch nicht mehr erzählen. Dann können es die Leute eigentlich lesen, weißt du, ich meine? So, und dann denke ich immer, ja, ich erzähle meine Geschichten auch noch immer sehr gerne, aber wenn ich sie denn so richtig festgehalten habe, dass sie mir genau so gefallen, dann muss ich sie eigentlich nicht mehr erzählen. Ne? Natürlich dadurch, dass mein Buch noch nicht rausgekommen ist oder dazu noch nichts veröffentlicht ist, ist ja teilweise, also manche Anekdoten sind ja, aber dann denke ich mal, ja, so gut, wie es dann geschrieben wäre, könnte ich es jetzt sowieso nicht erzählen, ne? Aber kurz gefasst habe ich eben Kasparov tatsächlich neben ihm gestanden, sozusagen 1981 in Graz, und da war er mit 18 Jahren schon und war der überragende Spieler bei der Sowjetunion, hieß es ja dann noch, ne? Und hat eben 9,5 aus 11 gemacht am ersten Brett. Und ich habe ja eine, ja, wie gesagt, aber dann hat er eben gegen diese berühmte Partie gespielt, halt gegen Jaime Sunje Neto, den Brasilianer. Und da stand ich wirklich neben ihm. Und da hat er wirklich diese Analyse so ein bisschen gezeigt. Also ich weiß nicht mal, ob die Hängepartie schon gespielt war oder ob die noch ausstand. Aber die muss ja dann gespielt gewesen sein. Aber wo er diese fantastische Mattstellung dann aufgebaut hat. Also ich weiß nicht, wer das jetzt kennt, aber dann steht halt der Turm, sein Turm steht noch auf G3 am Schluss. Naja, ich weiß nicht, wie gut ich jetzt hier Schachstellungen oder so. Aber der Turm steht auf G3, sein Springer auf F3 mit Schwarz. Und bei Weiß steht ein Springer auf G2, König auf H1. Und dann droht halt Turm H3 matt. Und wenn der Springer G2 zieht, ist Turm G1 matt. Also es war undeckbar matt. Und der hat eben mit zwei Figuren sozusagen da noch einen tödlichen Mattangriff aufgebaut. Und da stand ich wirklich neben ihm, also wo er so ein bisschen Varianten vorführte oder so, was immer darauf gekommen wäre oder wie das weitergeht und so weiter. Und die Partie ist ja weltberühmt geworden. Und dann habe ich mir einmal erlaubt, was zu sagen, ja, weil ich war ja dann auch nicht so, natürlich waren da auch mehr Spieler jetzt, ganz klar. Denn Kasparov war ja selten zu sehen, er hat halt gespielt. Alle anderen waren zugänglich, aber Kasparov war so ein bisschen abgeschottet. Und also auch die Russen, also ja, hat man Russen gesagt damals. Na gut. Jedenfalls habe ich dann einmal mir erlaubt, dann auch was zu sagen oder so, ne? Und dann musste er mich natürlich gleich korrigieren. Das Gleiche ist mir auch mit Hübner dann passiert oder so. Wenn ich dann so dreist wäre, sage ich so, ne, da kann man doch so spielen. Nein, 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 das geht nicht. Ne? So ungefähr, ne? So, dann muss man sich eben das eine Mal blamieren, naja, wie auch immer. Und dann habe ich ihn eben einen Monat später wieder getroffen, wo ich meinen Augen nicht traute, als ich eben, dann bin ich zu einem kleinen Turnier geflogen, danach nach Krosno in Polen und bin dann über Warschau, und auf der Rückreise bin ich halt wieder über Warschau und habe da einen Zwischenstopp, und dann hatte ich 2 Stunden am Flughafen, musste ich warten auf meinen Flug nach Berlin-Schönefeld, und dann gucke ich da und denke, das kann doch nicht wahr sein, da sitzt Kasparov, und ich war ja dann auch nicht sicher, er lag, hatte sich so ein bisschen zurückgelehnt und also wollte so ein bisschen auch ausruhen anscheinend, ne? So dass man ihn eher nicht ansprechen würde. Aber neben ihm stand halt ein Schachbrett und dann, also so ein kleines Magnetschach oder so ein russisches altes, ja, wie auch immer. Naja, dann habe ich mich auf jeden Fall rangewagt und habe mich halt da trotzdem Mr. Kasparov und so. Und dann, ob er sich erinnern würde an mich, ne? Weil ich ja da neben ihm gestanden habe, halt einen Monat vorher. Und dann habe ich halt mal einen Satz gesagt und dann könnte ich ihm ja aufgefallen sein. Ne? Yes, und so. Und er hat sich gleich, hat sich natürlich erinnert. Und dann habe ich mich dazugesetzt und er saß ganz alleine da wirklich. Also die Geschichte kommt ja noch. Dann habe ich also mich dazugesetzt, dann habe ich also mit ihm ein bisschen gesprochen und so. Und dann habe ich gesagt, habe ich gefragt, ob ich ihm eine Partie zeigen könnte, die ich gerade gespielt habe, ne? Gegen Jerzy Adamski. Das war halt eine Wahnsinnspartie. Und da war jetzt das Brett daneben stand. Da wollte ich das Brett nehmen und der hat gesagt, ja, okay, warum nicht? Oder so, ja. Er hat ja hier sowieso nichts zu tun auf dem Flughafen. Und dann wollte ich das Brett nehmen und hat gesagt, nee, das machen wir nur blind, ne? Wenn ich das jetzt nicht drauf hätte oder so, ja. Also er macht das ohne Ansicht des Brettes. Naja, und dann habe ich ihm diese Züge gesagt, also das kann ich ja dann. Also ich wusste die Partie halt auswendig. Und die war aber so kompliziert, dass er sich dann wirklich mal verhaspelt hat. Also dann hat er einmal irgendwann gesagt, ja, da geht doch so und so. Er hat gesagt, nee, das geht nicht. Dann konnte ich ihm das zurückgeben. Ja. Nee, cool. Das geht nicht. Ne? Der Bauer steht ja da oder der Läufer deckt das Feld oder irgend sowas war. Wo er dann auch so einen kleinen Fehler gemacht hatte. Ja. Naja, dann war ich natürlich ganz stolz, konnte ich ihm das zurückgeben. Ja, und dann eben hatten wir da eine, ja, vielleicht eine halbe Stunde oder so. Und naja, dann kam auf einmal hinter mir, ja, dann beugt er sich so rüber, ja, na, Tigran Petrosyan, ja, muss man sich mal vorstellen, also dann hat Petrosyan mir da so Und der guckt dann Kasparov da fragend an, ja, mit wem er sich hier einlassen würde, ja, mit welchem Patzer oder was es sollte. Ja. Ungefähr, naja, dann hat der mich das so auf Russisch, hat ihm erzählt, aber weiß nur, dass er so gesagt hat, Studentik-Olympiade oder so, ne, dass wir als Studenten-Olympiade zusammengespielt hätten. Und dadurch hätte er mich also kennengelernt. Ne. Naja, Petrosian hat ja immer seinen Hörrohr da irgendwie gehabt, ne, schon zu der Zeit. Er hat ja nicht mehr so lange gelebt dann. Aber dann war natürlich, dann Psachis war dabei, Beljavski war dabei, also die vier. Also Beljavski, Psachis, Petrosian und Kasparov. Und die sind alle zusammen nach, naja, was ist immer im Herbst? Also entweder Weik an See, wann ist denn das? Das
ist im Jahr. Nee, Weik an See ist im Januar.
Nee, dann ist Tilburg. Wann ist Tilburg? Wann war Tilburg? Dann
sind sie nach Tilburg. Das ist
nicht. Nee, Tilburg. Tilburg war damals ein großes Turnier. Ich weiß nicht, ob das zuschreibt, aber das würde man ja nachlesen können. Ne? 1981 Tilburg. Ich glaube, da hat sogar, hat da Petrosian sogar noch gewonnen gegen Kasparov, diese unglaubliche Partie. Oder hat Kasparov, also da gibt es auf jeden Fall eine legendäre Partie von Kasparov gegen Petrosian, meiner Meinung nach. Von dem Turnier. Aber das müssten dann hier die User, die Interessierten nachschauen.
Hier gibt es eine andere Frage. Machst du einen Chessable-Kurs? Oder
wie also, kommt mal, der Chessgolfer, ich kenne ihn ja und ich habe ja mit ihm ja auch Kontakt, ist ja auch sehr nett und er animiert mich dann immer, dass ich mal doch wieder einen Stream mache und so, weil ich jetzt nicht so, aber ich habe ihm, glaube ich, schon gesagt, dass ich den jetzt nicht weitergemacht habe. Ich habe eben angefangen, ich habe das auch mit denen abgesprochen und da braucht man eben wirklich ein bisschen Zeit, dann will ich es aber auch zu gut machen oder so und andere sagen dann auch, mach doch einfach und dann hast du erstmal überhaupt einen Einstiegskurs oder so, ne? Aber dann, naja, was aber jetzt tatsächlich der Fall ist, ist, dass ich fast nur noch Norwegisch spiele, aufgrund dessen, dass ich eben diesen Kurs da so angekündigt habe. Und dann dachte ich auch, dann kann ich ja gleichzeitig praktische Erfahrungen sammeln. Natürlich wird man durch diese praktischen Erfahrungen auch, kann man dann eben, noch besser eigentlich darüber erzählen, ne, wenn man es denn irgendwann fertig macht. Was ja. Tippst du an jetzt?
Oder ja, nee, sorry, ich...
Ja.
Wie ist es denn aktuell? Verfolgst du so ein bisschen das aktuelle Schach, also Matthias Blübaums Qualifikation fürs Kandidatenturnier und so weiter? Jetzt die bevorstehende Europameisterschaft. Hast du
naja, also ich habe eben ganz komische Eigenschaften. Die sind eben, also die eine Eigenschaft heißt eben, ich mache doch nicht, was alle machen. Das ist immer schon ein bisschen, steht dem im Wege. Wenn ich dann höre, dass alle jetzt irgend so ein Event da entgegensehen oder so, dann sage ich auch, das kann ich mir hinterher immer noch angucken oder so. Ne? Also das muss ich nicht aktuell haben. Ich weiß nicht, was immer der Vorteil ist davon. Aber es hängt eben damit zusammen, ne? So dass ich es einfach nicht so genau weiß. Matthias Blübaum habe ich das natürlich mitbekommen, jetzt diesen sensationellen Erfolg und dann war ja irgendwo von diesem Zug Springer schlägt G3 die Rede, also das dann irgendwie unglaublich und wie konnte er das übersehen, also ungefähr, ne? Oder der Vincent Keimer jetzt oder so und dann wird mir natürlich auch immer quasi jetzt interessenbedingt das Video dann mal angeboten, dann habe ich mir wirklich das Video mal angeguckt im Nachhinein, also wo dann eben der Zug Springer schlägt G3, wo Matthias dann ans Brett zurückkommt und da total überrascht, ne? Ja, und ich meine, warum ich jetzt das vielleicht auch trotzdem dann gucke oder so und jetzt sagen würde, ja, ich gucke doch gar nichts Aktuelles, ich gucke mir dann lieber eine Partie von 1923 oder was weiß ich an oder so, aber wenn ich mal was wollte. Aber das ist jetzt alles ein bisschen übertrieben. Fakt ist, dass ich eben auch diese beiden kennengelernt habe. Und eben insofern hätte ich also vielleicht da sogar noch einen besonderen Anlass jetzt hinzugucken. Und Vincent habe ich eben, weil du erzählt hast, 2014 habe ich den deutschen Pokal gewonnen. Dann durfte ich eben 2015 die deutsche Meisterschaft mitspielen. Da muss Vincent gerade 11 geworden sein, aber er kann nicht 10 gewesen sein. Er muss 11 geworden sein. Also er muss 2004er Jahrgang, Oktober oder so sein. Kann es sein? Dass er jetzt dieses Jahr schon
ungefähr hin, ja. Ich kann es
mal kurz. Er muss 11 gewesen sein.
November 2004 ist er geboren.
Ja, sage ich ja. Also, er ist halt Oktober, habe ich zwar gesagt, aber November. Aber er war dann eben gerade 11 geworden, weil wir haben am Jahresende gespielt, also die deutsche Meisterschaft 2015. Er war gerade 11 geworden. Und ich habe erste Runde gegen Daniel Friedmann gespielt und habe brav meinen Punkt abgeliefert, weil ich eben sozusagen untere Hälfte dann war, bei der Deutschen. Und Vincent Keimer war eben schon obere Hälfte. Also er hatte mich so um 20 Punkte oder was er ist, so gerade überholt. Er war bei 2,343 oder so und ich hatte 2,323 vielleicht, also ungefähr Größenordnung stimmt schon. Und naja, da war er im Oberhälfte und dann war ich mit Daniel Friedmann in meiner Partie gespielt und dann, natürlich wusste ich schon, der Name war jetzt schon so, ist ja nicht so, wenn da so ein kleines Kind sitzt, dann denkt man, was macht der hier oder so. Aber bei Luis Engel war es genauso, wo ich dachte, was macht der hier? Dann hat er gegen uns mitgespielt, ja? So ein kleiner Junge, ne? Der war auch 11 zu der Zeit. Ne? Dann hat er erste Mannschaft gespielt oder zweite Mannschaft in der HSK, die haben ja die erste in der Bundesliga. Aber Fakt ist, dann hat eben bin ich in den Analyseraum gegangen und dann kam irgendwann Vincent Keimer auch und ich war dann fertig mit meiner Analyse und dann hat eben Daniel Vincent gefragt, wie er gespielt hat und vielleicht war die Partie sogar nur Remis, ich weiß nicht mehr genau, aber jedenfalls haben wir dann ganz kurz analysiert, also er hat dann irgendwie eine Stellung aufgebaut und ich habe dann gesagt, ja, da einmal konntest du doch so spielen, da ging doch so und so, habe ich gesagt, weil ich ja auch rübergeguckt hatte, ne? Also wir saßen dann vielleicht, oder ich bin durch eine Niedersache, aber wie auch immer, jedenfalls habe ich eben dann habe ich mir auch erlaubt, was zu sagen, so wie bei Kasparov. Weißt du, was der 11-jährige Vincent Keimer zu mir sagt? Ich sage, das geht doch. Nein, eben nicht. Und dann sagt er, da wäre so gekommen. Natürlich hat er recht gehabt und ich war schon wieder blamiert. Weißt du, dass der Junge nicht nur, guck mal, wenn ich so raufgucke auf den Schnell, ich kann ja sagen, der ist zu oberflächlich oder so, ja, aber das ist ja für einen 11-Jährigen und manchmal, ich sehe ja vielleicht auch mal was oder so, ja. Aber es ist Quatsch, ja. Er hat mir sofort, und ehrlich gesagt, mit dem würde ich mich nie mehr anlegen, ja. Also, verstehst du, wenn du vom 11-Jährigen gleich korrigiert wirst, da so, ich, aber er hatte ja die bessere Zahl. Ich meine, aber er hatte ja auch recht. Also, was kann man noch sagen dazu, ja? Aber dann wusste ich bloß, dass es jetzt nicht nur so ein, verstehst du, so ein Medienhype oder irgendwas ist, sondern der Junge ist halt einfach richtig drauf. Gut, weil mit 11 Jahren so auch ein bisschen kompliziert was zu sehen und mich da gleich zu verbessern. Und Daniel Friedmann wusste natürlich schon, wie gut der Junge ist. Er hat ihn ja vielleicht auch zu der Zeit noch trainiert oder so, weiß jetzt nicht. Aber der hat dann trotzdem natürlich so ein paar Hinweise noch gegeben, weißt du, wo er vielleicht doch noch was rausholen konnte oder so ungefähr. Weiß jetzt nicht mehr. Aber Daniel war ja dann auch natürlich, war dann zu der Zeit natürlich auch gegenüber Vincent noch eine andere Klasse vielleicht. Aber der hat ihn ja dann bald eingeholt und überholt. Aber ich habe dann Vincent eben noch zweimal getroffen und dann habe ich auch mit seiner Mutter ein bisschen geplaudert oder so. Ne? Dann hatte ich das Gefühl, wusste nicht, ob er denn wirklich so schnell so gut wird. Das war, glaube ich, 2019 dann. Wie alt war er dann? 15 schon? Nee, da war er noch 14. War im Sommer bei der deutschen Blitzmannschaftsmeisterschaft. Und da hat er gegen uns mitgespielt und ich habe auch nicht gegen ihn gespielt, sondern ich weiß gar nicht, ob er ein 1 gespielt hat bei der Mannschaft, ne? Er war ja noch, eben so top war er noch nicht mit 15, ja. Und dann hat er so ziemlich arrogant gespielt und stand sogar auf Verlust gegen unseren Mann, ja. Und ich dachte, gegen Matthias Thesing, glaube ich, EM, ne? War der nur bei uns, ne? Und dann hat er so gespielt, so und hat totalen Schrott gespielt halt, ja. Und hätte eigentlich verlieren müssen. Hat dann aber die Partie noch gedreht, weil der Matthias war dann natürlich auch ein bisschen aufgeregt und so. Und dann hat er noch verpatzt. Aber da kam es ja nicht so vor, oh, warte mal. Also weißt du, so diese, das so ein bisschen Überheblichkeit, das passt dann nicht so gut, weiß ich meine. Was aber dann sich, glaube ich, sofort wieder, dann habe ich in der Pause, habe ich dann auch nochmal mit beiden gesprochen, mit der Mutter und ihm und so, ne, habe ich das mal so kurz erwähnt oder so, ne. Aber er hat ja allen Grund natürlich. Und dann habe ich ihn nochmal in Berlin gesehen bei dem Blitzturnier, hier, wo diese Mannschaftsmeisterschaft, diese Endrunde war. Und ich habe dann gar nicht mitgespielt, habe aber zugeguckt. Und dann hat er fantastisch gespielt gegen Top-Spieler da am hohen Brett. Also war er 16 vielleicht dann oder so. Und dann hat er so fantastisches Endspiel gespielt, also und nie gewackelt, also obwohl es ausgeglichen war. Aber er hat den dann wirklich auseinandergenommen, da, also so ein 2-6er, ne? Und dann dachte ich, also da ist, ne, das ist, also der ist gigantisch stark. Ne? Naja. Und Matthias, mit dem habe ich ja dann auch ein Interview gemacht. Ne? Und da habe ich eben, meine Geschichte ist ja dann, also mit Matthias Blümer, die war ja so, dass ich eben am Vortag, da war ja in Berlin 3 Tage des Freestyle, deutsche Meisterschaft oder was da alles war, aber ein hochdotiertes Turnier, wodurch eben die ganzen Großmeister hier waren. Und dann hatte ich eben in der letzten Runde am zweiten Tag, waren dann die Runden 1 bis 3 am Freitag, 3 bis 4 bis 6 am Sonnabend und 7 bis 9 am Sonntag. Und da habe ich ja am Sonnabendabend in der letzten Runde, und die Partie ging ja am längsten von allen Partien, habe ich doch gegen Dimitri Kollas gewonnen. Und Dimitri Kollas hatte ich ja auch kennengelernt bei dem gleichen Turnier 2015. Aber Dimitri muss ja 2 Jahre älter sein, mindestens, als Vincent, oder?
Also Dimitri war da. Ja, ich kann es gerade mal gucken. Dimitri Kollas. Der ist Jahrgang, der ist Jahrgang 99. Der ist 5 Jahre
alt. Nochmal. Also er war damals meiner Meinung nach 16. Das habe ich mich auch in Erinnerung. Und da war ich ja auch nicht so sicher, natürlich, wie weit er kommt. Aber was soll ich mir über dann ein Urteil erlauben? Ne? Aber also er war meiner Meinung nach eben auch 16, was ja dann auch stimmt. Ne? Aber dann hätte ich jetzt gedacht, so viele Jahre können ja eigentlich nicht dazwischen sein. Aber Tatsache ist, ich habe eben gegen Kollas gewonnen. Und da haben ja auch, wir hatten es kommentiert hier, Ellie Peetz hat da noch mit kommentiert. Und die mussten ja dann wirklich Überstunden machen wegen der Partie so ungefähr, ja, weil die so lang ging dann. Und ich hatte ja dann eine Figur gewonnen im Mittelspiel. Und der hat aber 2 Bauern dafür und hat dann natürlich unglaublichen Widerstand geleistet. Und dann habe ich es aber doch geschafft, irgendwie die zu gewinnen. Also ich dachte schon mehrmals, jetzt ist es aber wirklich Remis oder so, das kann ich nicht mehr gewinnen. Er hat das so gut verteidigt. Aber dann habe ich doch noch einen Weg gefunden, naja. Und dann hatte ich die halt gewonnen. Und dann musste ich eben am nächsten Tag in der ersten Runde spielen gegen Matthias Blühbaum, weil ich eben dann auch punktestark war. Wahrscheinlich 4,5 aus 6, 5 hatte ich bestimmt nicht, aber 4,5 aus 6, denke ich mal. Und Matthias Blühbaum, naja, hatte wahrscheinlich auch nur 4,5 aus 6, aber wie auch immer. Ja, und dann habe ich aber in 15 Zügen oder so verloren gegen Matthias, habe ich gleich so einen Schrott gespielt. Da habe ich gesagt, naja, ich wollte ja auch eigentlich nur ein Interview mit dir machen. Und dann sind wir rausgegangen, dann habe ich das Interview, das war natürlich Quatsch, ich habe auch nicht die Ausrede jetzt, ich habe gesagt, naja, was mussten jetzt von mir denken oder so. Und dann hat er aber gesagt, naja, hat er gesehen, wie ich Dimitri besiegt habe, ne? Dann wusste er schon, dass ich auch ein bisschen Schach spielen kann. Aber in der Partie habe ich eben einfach einen Schrottzug gemacht, mehr oder weniger waren dann 2 Bauern weg und ja, dann konnte ich aufgeben. Er meinte aber normalerweise, würde man weiterspielen, so eine Stellung auf jeden Fall, ne, weil noch die Figuren drauf waren. Aber dann habe ich halt gesagt, ja, aber dafür kann ich ja das Interview jetzt mit dir führen. Dann gebe ich gleich auf und dann, aber ja, das habe ich ja auch hochgeladen, ne, auf meinem Kanal. Aber dadurch kann ich eben auch sagen, naja, ich habe ja Matthias Blühbaum eben dadurch auch persönlich kennengelernt oder so. Ne? Und ja. Insofern hat man dann natürlich, ja, dann immer ein bisschen mehr Grund vielleicht zu gucken. Und wie gesagt, dieses Springerschläg G3, wenn die Leute sich dann so ereifern darüber, also ich finde halt, was man eigentlich sagen müsste, ist, dass sie staunen müssten, wie selten solche Fehler passieren. Also weil sie eben eigentlich alles vermeiden. Jetzt müsste ich sagen, gerade bei so einem wichtigen Turnier, ne, dann habe ich eben auch daran erinnert, also im Schachclub, ich war ja dann am Freitag im Schachclub, habe ja das Turnier da gewonnen, auch das Schnellturnier, aber bei Kreuzberg. Und dann habe ich den Jürgen Federau angesprochen, der ist ja auch Fidemeister, und meinte, ob er Ludek Pachmann, das Buch Entscheidungspartien, kennt. Und der Ludek Pachmann hat ja ausgerechnet in Kreuzberg gespielt, Ende der 70er Jahre. Wusstest du das?
Nee.
Und da habe ich das erste Mal erste Mannschaft gespielt bei Lasker. Ich war ja 18, weil ich hatte ja so Lasker spät angefangen. Lasker Steglitz, genau. Da haben wir gegen Kreuzberg gespielt. Und da hat eben Ludek Pachmann tatsächlich mitgespielt gegen uns. Also ich habe eben ganz früh sozusagen da eine Legende schon, kann man sagen, ne? Ludek Pachmann, oder? Ist schon...
Ja,
ist schon eine Legende. Irgendwo. Jedenfalls hat der mitgespielt gegen uns. Und Jürgen Federau war auch in der Mannschaft. Und dann hat mich eben gewundert, dass Jürgen sagte, er kennt das Buch nicht. Also wenn ich es jetzt dir nenne, Entscheidungspartien, ist ja auch so mancher von mir ein bisschen Tipp, also ein Lesetipp, wenn man so will, ja, weil eben, weil das eben erstaunlich ist, wenn man halt die Geschichte so ein bisschen zurückblättert, dass also so besondere Züge, und das ist natürlich in meiner Praxis auch schon passiert, oder so ganz besondere Momente wirklich in diesen wichtigsten aller Partien, ne? Wenn man jetzt an Hübner, diesen Turmeinsteller gegen Kortschner oder so denkt, wo er dann das eigentlich gewonnen ist, das Endspiel, oder wahrscheinlich gewonnen, und dann hat er den Turm eingestellt und ist dadurch nicht WM-Kandidat. Oder Lasker ging schlechter, wo er dann die letzte Partie gewonnen hat, Lasker, glaube ich, ne? Und dann der Weltmeister geblieben ist, auch mit katastrophalen wo er total
ja, ich glaube, Genau, 8,5 zu 8,5 oder so ging es aus, ne? Und durch das Remis
ist es, glaube ich. 5 zu 5, glaube ich. Oh, 5 zu 5, er hat 10 Partien gespielt, er hat 8 Remis, deswegen vielleicht. Die haben schlechter gewonnen und die letzte hat eben Lasker dann gewonnen. Aber das ist ja jetzt auch nur Prinzip, dass man natürlich da immer irgendwo in der Geschichte so dramatische oder wichtige Partien vielleicht finden würde. Was eben bemerkenswert ist, wenn dann eben die besonderen Fehler, wo man ja dann immer sich fragen muss, ne, warum passiert in dem Moment, wo es jetzt, ne, und da würde man eben jetzt auch diesen Fehler vielleicht von Keimer, ne, so wie historisch, also weichenstellend oder irgend sowas, ne.
Ja, hoffen wir, dass Keimer noch die Gelegenheit erhält, sich fürs Kandidatenturnier zu qualifizieren. Das
trotzdem noch schaffen, ne? Ja, das sind Jahre.
Ja, Dirk, ich glaube, wir sollten mal Schluss machen, weil sonst finden wir kein Ende mehr und wir wollten den Schachtalk eigentlich mal ursprünglich auf eine halbe Stunde begrenzen.
Ach
jetzt,
so.
Jetzt wird es immer länger und deswegen will ich es nicht zu sehr ausreizen.
Nee, aber das tut mir natürlich leid, du hättest
wahrscheinlich
am Anfang sagen sollen, weil wenn ich dann immer anfange, meine Geschichten zu erzählen, dann wahrscheinlich wird es dann immer zu lange. Du bist ja auch so ein höflicher Mensch, ne? Du hast zwar gesagt, du redest dazwischen, machst du denn aber nicht, aber naja, nee.
Guck mal. Hier gibt es noch eine kleine Würdigung. Sehr schöne Anekdoten, schreibt der Thomas. Philosophische Einsichten sogar. Also insbesondere deine Ausführungen zur Harmonie der Grundstellungen fand ich sehr interessant. Herr Paulsen war mir leider kein Begriff vorher. Naja, das hat sich jetzt hoffentlich geändert. Buch wäre lohnend zu schreiben. Ja, das würde ich auch sagen.
Also ich
denke, das schließe ich nicht aus. Und
vielen Dank.
Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen.
Ja, also ich bin dankbar, dass ich jetzt auch dann so eine Art von Würdigung noch erhalte und natürlich auch dankbar für die Einladung und bedauere, dass ich jetzt hier so überzogen habe.
Nee.
Ich glaube aber, dass du ja noch eine Vielzahl, also dass eher noch mehr Leute im Nachhinein gucken, ne? So ungefähr, oder?
Ja, üblicherweise ja, genau.
Ich mache jetzt immer eine Timeline, ne? Das habe ich jetzt gelernt in meinen Videos, den kann man ja so sagen, der Wettopa schwätzt, ne, dann kommt wieder 20 Minuten, ihr könnt da weiterspulen, ne, dann
komme
ich endlich wieder zu Wort.
Dreimal Zwischenfrage und ansonsten Wettopa schwätzt 1, Wettopa schwätzt 2,
Wettopa schwätzt 3. Aber dann weiß man wenigstens, was einen erwartet, ne, gleich am Anfang. Naja.
Ja.
Gut, also so in diese Richtung.
Okay. Kleinen Werbeblock würde ich gerne noch machen, wenn du erlaubst. Und dann darfst du gerne den Abschluss noch machen.
Nein,
das machst du. Der Werbeblock wäre einmal Herbst Open Deizesau, 24. bis 27. Oktober. Gerne registrieren auf herbstopen.de. Dann haben wir noch 4 interessante Seminare der Chess Tigers, also einmal Arthur Yusupov, einmal Michael Prusikin und zweimal Johnny Karlstedt zur englischen Eröffnung und zum Endspiel in Bad Soden. Also gerne anmelden unter chess-tigers.de. Und ja, nächste Woche ist ein Kollege von dir, von uns da, der Will Einhelm. Deswegen gerne nächste Woche 20.15 Uhr nochmal einschalten. Und die letzten Worte überlasse ich dir, Dirk.
Nein, also ich habe dir ja schon gesprochen. Ich habe gesagt, ich danke für die Einladung. Es hat mir Spaß gemacht. Ich habe eben wie immer zu viel gelabert. Das ist mir bewusst, aber das ist halt, steckt mir im Blut. So, und vorhin hat die Roma gewonnen noch, falls ihr es wissen wollt. Ich habe es geguckt. 2:0. Nee, kann er wissen. Okay.
Alles klar. Wegen dem Labern haben wir dich hier eingeladen. Wunderbar. Ich bedanke mich nochmal und wünsche einen schönen Abend. Mach's gut.
Danke. Also, tschüss. Du beendest jetzt oder ich verlasse das Studio? Oder wie?
Ich beende jetzt. Du kannst gerne noch bleiben, aber ich mache jetzt erstmal den Stream.
Gut. Aus. 1:07, ich sehe.
So, Stream beenden.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.